Und ich bete noch einmal. Danke, Herr Jesus, dass das wahr ist, was wir gerade gesungen haben. Danke, dass du lebendig bist und danke, dass du zu uns reden kannst und willst. Ich bitte dich, dass du das tust, hier jetzt durch meine Worte in der Predigt, genauso wie jetzt im Teen Spirit dann gleich drüben im Kindergottesdienst. Bitte zeig du uns, was dir wichtig ist für uns heute Morgen. Amen. 42 Tage Leben für meine Freunde, das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, dieses Stichwort heute in diesem Gottesdienst. So lautet unser Thema jetzt gerade für diese Passionszeit, für diese Zeit in den Wochen vor Ostern. Und in diesen Wochen, da geht es quasi so um den Kern, so um die DNA von dem, was uns als Gemeinde ausmacht. Wir haben mal gesagt, wir möchten gerne Botschafter sein, Botschafter mit Christus. Und deshalb machen wir uns auf den Weg in diesen 7 Wochen jetzt, eben im Gottesdienst hier, in den verschiedenen Altersgruppen, in den kleinen Gruppen unter der Woche. Und wir wollen uns auf das besinnen, was uns wirklich wichtig ist, auf die gute Nachricht von Jesus Christus und auf die Frage, wie wir das dann mit anderen Menschen teilen können, mit den Menschen, die uns wichtig sind. Heute beginnt die 2. Woche und ich glaube, auf unserer Homepage war es überschrieben mit authentisch leben. In diesem Heft heißt es dann, ich verbreite die gute Nachricht von Christus, wie es mir entspricht. Es soll also um das Wie heute gehen. Wie mache ich das denn, anderen Menschen so was von Jesus weitergeben? Aber bevor ich auf dieses Wie zu sprechen komme, möchte ich noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen und auf den Inhalt zu sprechen kommen. Um was geht es denn? Deshalb lautet mein erster von insgesamt 4 Punkten heute auch, die gute Nachricht von Jesus Christus. In der vergangenen Woche war ich nicht da, am letzten Wochenende war ich nicht hier im Gottesdienst. Und als ich mir dann im Laufe der Woche die Predigt nochmal angehört habe, da ist mir ein Satz so im Gedächtnis geblieben. Der ist mir hängen geblieben. Jesus ist die beste Adresse für dich und für deine Freunde. Der Satz hat mich so begleitet die Woche über. Jesus ist die beste Adresse. So oder zumindest so ähnlich hat unser Pastor Willi das letzte Woche gesagt. Und ich glaube, mit diesem Satz steht und fällt ziemlich viel für diese Aktion, die wir jetzt machen. Bist du davon überzeugt, dass Jesus die beste Adresse ist für dein Leben? Bin ich davon überzeugt, dass Jesus die beste Adresse ist für mich und für meine Freunde? Und wenn ja, warum? 2 Personen aus dieser Gemeinde haben mir in der vergangenen Woche erzählt, warum, oder nicht mir, haben mir in einem kleinen Kreis erzählt, warum sie der Meinung sind, Jesus ist die beste Adresse für sie. Der eine hat gesagt, weil Jesus immer da ist. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach so einer Wahrheit, die man auch drüben im Kindergottesdienst irgendwie mitbekommen könnte. Aber dann hat er sein Buch rausgeholt, so ein kleines schwarzes Notizbuch. Das war so ein bisschen zerfleddert, so mit Zetteln da drin. Und dann hat er noch ein Notizbuch rausgeholt. Und noch eins. Ich glaube, insgesamt war es 4 Stück. Und in diesen 4 Notizbüchern, da hat er aufgeschrieben in den letzten Jahren, warum ist Jesus die beste Adresse für mich? Wann habe ich das erlebt, dass Jesus da ist? Der andere hat erzählt, dass er durch Jesus sehr viel Frieden bekommen hat. Dass er gemerkt hat, er muss nicht mehr irgendwie was leisten und was Besonderes sein, um Anerkennung zu bekommen. Er ist schon wer. Er ist schon jemand. Bei Gott. In der Bibel, da können wir lesen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um die kaputte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen wieder heil zu machen. Da ist von Versöhnung zwischen Gott und Mensch die Rede. Durch Jesus bekommen wir ein neues Leben. Und zwar ein richtig gutes neues Leben. Nach dem Tod mal irgendwann, so ein ewiges Leben, ein glückliches Leben, ein Leben ohne Leid in der Gemeinschaft mit Gott. Und hier und jetzt, heute, ein Leben voller Sinn, voller Annahme, ganz bedingungslos, voller Versorgung in Notsituationen, voll Trost in Leid. Warum ist Jesus für uns die beste Adresse? Bevor wir so richtig in die neue Woche starten, möchte ich uns Mut machen, uns darüber nochmal Gedanken zu machen. Vielleicht können wir heute Nachmittag das einfach mal irgendeinem Menschen erzählen, der uns wichtig ist, mit dem wir sowieso zu tun haben. Vielleicht unseren Kindern, unserem Partner, einer Freundin, irgendwem, um uns das selber ins Gedächtnis zu rufen. Damit komme ich dann jetzt zum eigentlichen Thema dieser Woche. Mein zweiter Punkt lautet: Wunderbar gemacht. Über jede dieser Wochen steht so ein Bibelvers, den wird Flo bestimmt auch gleich einblenden. Ich glaube, die Autoren dieses Heftes schlagen sogar vor, den auswendig zu lernen. Also macht das gerne, wenn ihr dazu die Zeit findet. So ein Vers ist jetzt ja nicht so viel. Der Vers für diese Woche, der steht in Psalm 139, aus dem wir vorhin auch schon den Geburtstagsvers gehört haben, ist auch derselbe Abschnitt. Da können wir lesen: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Jetzt habe ich mir also neu bewusst gemacht, warum ist Jesus für mich die beste Adresse, und bin so ganz euphorisch und möchte das gern mit den Menschen teilen, die mir am Herzen liegen. Wie mache ich das denn jetzt? Wenn ihr so ähnlich wie ich seid und gern auch so Listen mögt, die ihr so abhaken könnt, ne, so von oben bis unten, abarbeiten, dann so Haken hintermachen, dann ist das vielleicht erstmal gar nicht so eine gute Nachricht, aber es gibt nicht so den einen Weg, wie man das macht. Aber ich glaube, auf den zweiten Blick ist das eigentlich auch logisch und gut so, weil wir Menschen ja alle ganz unterschiedlich sind. Und die Menschen, die uns am Herzen liegen, sind auch alle ganz unterschiedlich. In unserem Psalm heißt es dann eben: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Wenn David, der diesen Psalm geschrieben hat, das hier sagt, dann geht es hier nicht irgendwie um Arroganz oder um Selbstverliebtheit oder sowas, überhaupt nicht. Sondern wir können uns das so vorstellen: David sieht quasi in den Spiegel, also damals gab es natürlich noch nicht so gute Spiegel wie heute, aber David sieht quasi sich selbst an und erkennt dabei, ja, Gott hat mich gut gemacht, so wie ich bin, mit dem, was ich gut kann, genauso wie mit dem, was ich nicht so gut kann. Für David ist es kein Grund, irgendwie stolz zu sein oder auf sich selbst zu loben oder sowas, sondern für David ist es ein Grund, Gott zu loben. Was hat das jetzt damit zu tun, wie wir die gute Nachricht von Jesus Christus verbreiten? Ich glaube, manchmal denken wir so: Ah nee, das kann ich nicht. Das sollen andere machen. Die können besser reden als ich. Die haben auch sowieso mehr Bibelwissen als ich. Die sind eigentlich auch noch ein bisschen witziger und können besser Leute überzeugen und so. Also nee, ist nichts für mich. Können andere machen. Vielleicht stimmt das, vielleicht sind andere Menschen witziger oder können besser reden oder sowas. Aber das ist halt nach biblischem Verständnis überhaupt, also wir, das, was wir können, unsere Fähigkeiten, die haben wir von Gott bekommen, und genauso wie unsere Begrenzung, und das können wir so einsetzen, wie wir sind. Wenn ich jetzt hier vorne so, stellt euch das mal vor, wenn ich jetzt hier irgendwie mit Albert Einstein stehen würde, ne, dann wäre wahrscheinlich irgendwie ziemlich schnell klar, wer von uns beiden der Intelligentere ist. So würde ich mal vermuten. Und er könnte dann irgendwelche komplexen physikalischen Zusammenhänge erkennen und erklären, und ich könnte vielleicht, wenn es gut läuft, noch irgendwie eine Formel so aus meinem Unterricht, aus meinem Physikunterricht, die ich mal irgendwann auswendig gelernt habe, rauskramen und aufsagen. Das wäre so unsere, ne, leichte Differenz zwischen uns beiden. Aber deswegen muss ich mich nicht vor ihm verstecken oder schämen oder so. Denn ich habe das, dass ich so mittelmäßig intelligent bin, das habe ich von Gott bekommen, genauso wie er seine ganz überragende Intelligenz von Gott bekommen hat. Und das heißt, dass mein Platz wahrscheinlich nicht sein wird, dass ich mit irgendwelchen sehr intelligenten Physikern über den Anfang des Universums reden werde oder so. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber das heißt trotzdem, dass Gott mich gebrauchen kann, so wie ich bin. Gott kann uns alle gebrauchen, so wie wir sind, weil er uns so wunderbar gemacht hat. Und es geht nur darum, dass wir den richtigen Platz finden, an dem wir uns gut einbringen können, eben mit dem, was wir gut können. Und eben um dieses Thema, was können wir denn gut, soll es in dieser Woche gehen? Wie es mir entspricht, ist mein dritter Punkt. Wir wollen uns in dieser Woche Zeit nehmen, das herauszufinden. Was ist denn ein guter Weg für mich? Wie kann ich denn anderen Menschen gut die gute Nachricht von Jesus weitergeben? Da gibt es verschiedene Wege dafür und in diesem Heft, da wird es, glaube ich, als Evangelisationsstile bezeichnet. Nur, dass ihr diesen Begriff mal gehört habt, der wird euch in der nächsten Woche, wenn ihr euch mit diesem Heft beschäftigt, noch ein paar Mal begegnen. Und ich möchte jetzt auf drei von diesen Evangelisationsstilen gerne kurz eingehen. Das sind die drei, die wir auch vorne so ein bisschen in diesem Anspiel gesehen haben vorhin. Vielleicht habt ihr euch da direkt schon in einem wiedergefunden, vielleicht findet ihr euch jetzt bei dem, was ich sage, in einem wieder und vielleicht auch nicht, aber dann habt ihr in der nächsten Woche noch viel Zeit in diesem Heft, da sind noch weitere Stile vorgestellt, weitere Wege, wie wir anderen Menschen von Jesus erzählen können oder ihnen was weitergeben können, auch ohne zu erzählen. Und da ist sogar so ein Test, den kann man dann ankreuzen und sich da irgendwo wiederfinden. Da sind also einige Hilfsmittel und ich glaube, das wird ganz spannend für uns, das nächste Woche so ein bisschen rauszufinden. Aber eine kurze Anmerkung dazu noch, wenn wir uns diese Stile angucken, dann begründen die sich alle auf biblischen Texten. Also es wird zu allen jetzt ein biblisches Beispiel geben, aber das sind jetzt keine neutestamentlichen Kategorien. Also Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr in die Welt geht und zu Jüngern macht, dann könnt ihr das machen durch Argumente oder durch Konfrontation oder indem ihr dient oder Leute einleitet oder so. Das sind mehr so moderne Hilfen. Und ich glaube, als das können wir sie auch sehen. Wir können uns das angucken und wir können viel daran lernen und das so als Hilfe nehmen, unsere Stärken zu erkennen und zu erkennen, worauf wir achten müssen. Aber das sind jetzt keine vollständigen Aufzählungen, die wir so im Neuen Testament finden. So, lange Vorrede, jetzt geht es dann zu den eigentlichen Stilen. Wir beginnen mit dem ersten, Paulus, ein intellektueller Weg. Paulus ist so das biblische Beispiel. In unserem Anspiel gerade hätten wir da wahrscheinlich am ehesten Morena zugesehen, ne? Die dann weiß, wo wir uns zwischen Neuseeland und Neuseeland befinden und was da passiert ist. Ich lese einen Text dazu, genau, aus Apostelgeschichte 17. Der war hier vor 2 oder 3 Wochen, glaube ich, schon mal Predigtthema. Deshalb habt ihr den wahrscheinlich alle noch sehr gut im Kopf. Also, Paulus, redete in der Synagoge mit den Juden und Gottesfürchtigen und auf dem Markt sprach er täglich mit denen, die er gerade antraf. Einige von den epikureischen und stoischen Philosophen diskutierten mit ihm und manche sagten, was will denn dieser Schwätzer? Andere aber, er scheint ein Verkünder fremder Gottheiten zu sein, denn er verkündete das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Paulus hielt sich also in Athen auf damals, in dieser ganz besonderen Großstadt in der Antike, in der so alles zusammentraf, verschiedene Religionen, verschiedene philosophische Richtungen. Man würde heute vielleicht sowas sagen, Athen war sowas wie so ein Szenetreff für die Intellektuellen und für die Denker. Es gab da auch eine ganz berühmte Uni. Und Paulus redete erst in der Synagoge mit seinen Landsleuten, mit den Juden über seinen Glauben. Und dann geht er irgendwann raus, geht auf den Marktplatz und dann auf diesen Areopag, das ist dieser bekannte Versammlungsplatz. Und dort hält er dann eben diese besondere Rede, weil der etwas, was er in der Stadt gesehen hat, aufgreift, diesen Tempel eines unbekannten Gottes, dieses Denkmal eines unbekannten Gottes, da anfängt und dann am Ende seiner Rede bei dem einzig wahren Gott und dem auferstandenen Jesus Christus endet. Und das hören die Leute und einige davon sind so überzeugt, dass sie gläubig werden, dass sie sagen, ja, sie glauben auch an Christus. Das ist der intellektuelle Weg. Vielleicht denkst du jetzt, super, so will ich das auch machen. Vielleicht ist das mein Weg, die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten. Vielleicht ist es dein Weg. Lass uns das nochmal angucken. Was war Paulus denn für ein Typ? Paulus war sehr intelligent, ein großer Denker, sehr gebildet. Er war unterrichtet worden bei einem der angesehensten jüdischen Lehrer seiner Zeit. Wenn man sich seine Schriften anguckt, so als ganz besonderes Beispiel den Römerbrief, dann sieht man auch, dass er ganz klar und strukturiert und logisch und scharf argumentieren kann. Und ich glaube, er war das auch gewohnt, mit Menschen zu diskutieren und im Gespräch zu sein, zu argumentieren. Hätte Gott jemanden geeigneteren nach Athen zu den Philosophen schicken können? Ist das vielleicht unser Weg? Vielleicht sind wir auch so wissensdurstige Typen, die sich viel anlesen, die wissen, wo die Kuckstraße ist, die gerne argumentieren und sich auseinandersetzen. Vielleicht ist das unser Weg. Wenn uns das nicht so liegt, dann gibt es gute Nachrichten, es gibt auch andere Wege. Schauen wir uns als nächstes Levi an. Ein beziehungsorientierter Weg. Wir können das nachlesen in Lukas 5, die Verse 29 und 30. Und Levi gab für Jesus in seinem Haus ein großes Gastmahl. Viele Zöllner und andere waren mit ihnen zu Tisch. Da murrten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten und sagten zu seinen Jüngern: Wie könnt ihr zusammen mit Zöllnern und Sündern essen und trinken? Levi, das war jemand, der am Zoll gearbeitet hat. Der hatte da so seinen Stand und saß da. Und eines Tages kommt Jesus vorbei und sagt: Komm, folge mir nach. Und Levi macht das. Der lässt alles stehen und liegen und kommt mit Jesus mit. Und später veranstaltet dieser Levi dann in seinem Haus so ein großes Fest, eine Party halt. Und zu diesem Fest lädt er die Menschen ein, mit denen er sonst zu tun hat. Andere Zöllner halt. Und Sünder wird da so beschrieben. Was genau auf diesem Fest passiert, das wissen wir gar nicht. Wir wissen gar nicht, ob er da dann viel von Jesus erzählt oder ob er einfach nur mit den Menschen isst und ihnen zuhört. Aber was wir wissen ist, er lädt die Leute ein und so kommen sie mit Jesus in Berührung. Ganz einfach. Vielleicht denkst du jetzt, das könnte eher mein Ding sein. Schauen wir uns das nochmal an, was für ein Typ Levi war. Der saß da also so Tag für Tag an seiner Zollstation. Wahrscheinlich sind da viele, viele hunderte Menschen vorbeigekommen immer. Ich vermute mal, dass er sich gut Gesichter, Namen, sowas merken konnte. Und der war es gewohnt, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Heute würde man wahrscheinlich sowas sagen wie, er war beziehungsorientiert. Und ich glaube, dieses mit Menschen in Kontakt kommen, das ist in der Zeit heute, wo viele Menschen gar keinen Zugang mehr haben, wo viele Menschen nicht mehr in der Kirche sind, ist das, glaube ich, ein sehr wichtiger Weg, mit anderen Menschen in Berührung zu oder andere Menschen mit Christus in Berührung zu bringen, indem man sie einlädt, mit ihnen so zu tun hat. Sind wir vielleicht solche Leute, die gerne lange mit Leuten reden, die auch mal zuhören können, ohne gleich Ratschläge zu haben oder sowas? Gehen wir auf Menschen zu gerne? Vielleicht auch Menschen, die nichts mit Gott oder Kirche oder so am Hut haben? Bringen wir gerne Menschen mit anderen Menschen zusammen? Dann ist das vielleicht unser Weg. Ein letzter Weg noch. Tabitha, ein dienender Weg. Ich lese einen Text vor, diesmal aus der Apostelgeschichte 9. In Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabitha, das heißt übersetzt Dorcas, Gazelle. Schöner Name. Sie tat viele gute Taten und gab reichlich Almosen. Auch hier nur ein ganz kurzer Vers. Joppe, das ist so eine Stadt am Mittelmeer, ungefähr 50 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dort lebte eben Tabitha, oder eben mit griechischem Namen Dorcas. Und Tabitha, die konnte eine Sache richtig gut. Das erfahren wir später im Text. Tabitha konnte richtig gut schneidern. Die hat einfach Kleider und Mäntel angefertigt, weiß ich nicht was genau, und hat die verteilt in der Stadt. Hat die den Witwen gegeben und anderen Menschen, die das irgendwie brauchten, die selber arm waren und nichts selber hatten. Auch bei diesem Text wissen wir letztlich nicht so viel darüber, was Tabitha für ein Mensch war. Wir können es ein Stück weit nur vermuten. Aber ich denke, dass die Menschen wussten, dass Tabitha Christin ist. Dass sie wussten, dass sie von der Liebe von Jesus so motiviert ist, das zu tun. Ich glaube, ihr hat es Spaß gemacht, dass sie so praktisch ihre Nächstenliebe zum Ausdruck bringen konnte. Und dieser Weg, anderen Menschen von Jesus, die gute Nachricht von Jesus zu erzählen, ist vielleicht nicht so der spektakulärste. Aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Weg. Damals im Römischen Reich zum Beispiel, da sind die Christen vor allem dadurch aufgefallen, dass sie so absolut gute Fürsorge betrieben haben, dass sie sich um die Armen gekümmert haben, um die sich sonst niemand gekümmert hat. Das erleben wir auch heute noch in Ländern, in denen Christen verfolgt werden. Und ich glaube, auch das ist so ein ganz wichtiger Schritt oder ein ganz wichtiger Weg, Menschen mit der guten Nachricht von Jesus in Berührung zu bringen. Ist das unser Weg? Vielleicht haben wir so eine ganz ausgeprägte Fähigkeit oder irgendwas, was wir einfach gut und gerne können und machen. Vielleicht, weiß nicht, hier in Kiel, vielleicht können wir gut Fahrräder reparieren oder vielleicht haben wir es gut mit Computern oder sind gut in der Gartenarbeit und können der älteren Menschen helfen. Ich weiß nicht. Also, aber vielleicht überlegt doch mal, habt ihr so eine Fähigkeit, die ihr da irgendwie einbringen könnt? Das soll jetzt nur so eine kurze Einstimmung gewesen sein. Wie gesagt, in der kommenden Woche wird es noch viel Zeit geben, zu überlegen, was es für Wege gibt und zu schauen, was entspricht mir und wie kann ich anderen Menschen so von Jesus weitergeben, wie es mir entspricht. Aber einen letzten Punkt, den habe ich noch. Mein letzter Punkt lautet, nicht entmutigen lassen. Dieser Punkt steht jetzt so nicht in dem Heft, aber ich fand ihn trotzdem wichtig. Diesen Eingangssatz, den würde ich gerne noch ergänzen. Der Satz war ja, ich verbreite die gute Nachricht von Christus, wie es mir entspricht. Und ich würde gerne noch ergänzen, und ich lasse mich nicht entmutigen, wenn es mal nicht so klappt. Die Nachricht von heute Morgen ist, wir dürfen da, wo wir sind, ganz natürlich, wie wir sind, anderen Menschen die Nachricht von Jesus weitergeben. Aber es gibt keine Erfolgsgarantie. Ich setze das jetzt in Anführungszeichen. Ich finde, Erfolg ist ein blödes Wort da, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Als Jesus eine Zeit lang mit seinen Jüngern gereist ist, schickt er sie irgendwann los. Man kann das nachlesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10. Und dann hält er ihnen eine Rede. Sie sollen quasi das machen, was wir uns jetzt auch auf die Fahnen schreiben. Wir wollen Botschafter sein. Und Jesus bereitet seine Jünger darauf vor und er sagt ihnen, dass diese Nachricht nicht nur auf Begeisterung stoßen wird. Es wird vielleicht auch Menschen geben, die das nicht hören wollen oder erstmal nicht hören wollen. Jesus wird dann noch deutlich, geht dann noch deutlich weiter in seiner Rede und spricht auch von Streit um seinetwillen, sogar von Verfolgung. Das sind ja Themen, mit denen wir hier Gott sei Dank nichts zu tun haben in unserem Land. Aber trotzdem gilt, Gott zwingt niemanden, die Nachricht von ihm anzunehmen. Und vielleicht wird es Menschen geben, die uns wirklich am Herzen liegen, denen wir ganz natürlich auf unsere Art und Weise von Jesus weitergeben. Und es passiert vielleicht erstmal nichts oder nichts, was wir sehen können. Ich möchte uns sehr ermutigen dazu, dass wir uns davon nicht abbringen lassen. Was wir in jedem Fall machen können, ist beten. Das ist das, ne, wir haben vorhin jetzt noch die extra Einladung zum Gebet bekommen, letzte Woche die VIP-Kärtchen, das können wir in jedem Fall tun. Und dann, auch wenn Menschen, die uns am Herzen liegen, scheinbar erstmal nicht reagieren, dann lasst uns deswegen nicht aufgeben, sondern lasst uns dranbleiben und trotzdem ganz treu, da wo wir sind, einfach so wie wir sind, weitermachen und die Nachricht von Jesus weiterbringen. Lasst uns das jetzt auch nicht nur so auf diese 42-Tage-Aktionszeitraum begrenzen, sondern lasst uns auch darüber hinaus machen, denn es lohnt sich, weil Jesus die beste Adresse ist für unser Leben und für das Leben unserer Freunde. Amen.